Liebe Wahlgemeinde, der Geburtstag Dietrich Bonhoeffers jährt sich diese Woche zum 120. Mal. Aber dafür eigens einen Gottesdienst abhalten, was soll das eigentlich? Liegt das daran, dass von keinem neueren deutschen Theologen so häufig aus Predigten zitiert wird wie von Dietrich Bonhoeffer? Oder tun wir das, weil anders als eine in der Geschichte meist staats- und gesellschaftsnahe Kirche Bonhoeffer so ein Widerstandskämpfer gegen den NS-Staat war und zumindest im Nachhinein betrachtet auf der richtigen Seite der Geschichte stand? Vielleicht. Mein Anliegen ergibt sich eher aus dem Interesse an dem, ja, ich nenne das mal das geistige Kraftzentrum, aus dem sich dieser Pfarrer und Christ speiste und das ihn zu solcher Weitsicht befähigt hat. Denn ich denke, das ist es doch wohl, was wir heute brauchen. Substanzielle, geistliche Nahrung, um im Taumel dieser Zeit zu bestehen und klare Perspektiven für uns zu entwickeln. Mit Verlaub, das ist der einzige Grund, der es rechtfertigt, dass ich heute Morgen hier vorne stehe. Denn für religiöse Zerstreuung sollte uns unser aller Zeit zu schade sein. Vielleicht ist es in diesem Zusammenhang umso überraschender, dass ich heute ein Gedicht als Impuls mitgebracht habe. Es entstand über den Jahreswechsel 1944-1945. Siebenversig, wobei nur der letzte Vers wirklich bekannt geworden ist und dann eine ungeheure, wenn auch ein bisschen schräge Wirkungsgeschichte entwickelt hat. Erst letzte Woche sah ich ein Poster, ausgerechnet während eines Besuchs in der JVA Hannover. So schön mit Sonnenaufgangsmotiv und darauf war zu lesen: Von guten Mächten, wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Idyllisch, nicht? Was sich wohl die Häftlinge dort in der Schulenburger Landstraße denken, wenn sie das lesen? Ob die das auch so empfinden, dieses wunderbar geborgen sein und Gott ist immer da? Oder ob da nicht viel mehr Fragen sind und Zerrissenheit und auch Ungewissheit angesichts einer Zukunft, die man ja nun ganz augenscheinlich nicht mehr in der eigenen Hand hält? Ob da nicht mancher kopfschüttelnd vor diesem Poster stehen bleibt und sich denkt: Ey Mann, was für ein Kitsch. So ein Satz, der hält dem Gefängnisalltag doch ganz augenscheinlich nicht stand, oder? Und ich kenne auch eine ganze Reihe von Christen, die diesen Spruch kaum noch hören können, weil sie so diesen Eindruck haben, wie billig soll das sein mit dem Glauben an Gott? So auf sonnige Auen und herrliche Sonnenaufgänge fixiert, da soll dieses Wort Strahlkraft entfalten? Was mache ich denn, wenn mir nicht nach Sonnenaufgang zumute ist, sondern eher nach Weltuntergang? Ach, wisst ihr, es ist schon ein Jammer, dass so gute, dass so wichtige Texte so entwertet, so billig werden können, wenn man sie aus ihrem Zusammenhang reißt. Und wenn man von sieben Versen nur einen haben will und die anderen sechs nicht zu brauchen scheint. Das ist so ein bisschen, als ob man mit dem Einkaufswagen durch den Supermarkt schlendert und dann legt man so das rein, was schmeckt, und das andere, das lassen wir schön im Regal stehen. Diese sieben Verse dieses Textes, die sind eigentlich als ein Weg zu verstehen. Und das siebte, dieser bekannte Vers, das ist ein Ziel, auf das hin sich dieser Mensch auf den Weg gemacht hat. Und täuschen wir uns nicht, wir brauchen manchmal harte, steinige und auch steile Wege, um das Ziel wirklich zu erreichen. Und ich betone das gleich zu Anfang, weil es mir darum geht, dass wir unseren Glauben nicht entwerten lassen. Der christliche Glaube wäre wenig wert, wenn er ausschließlich für diese festlichen Augenblicke des Lebens reserviert wäre. Und ich plädiere deshalb dafür, dass wir die Belastbarkeit, dass wir die Strapazierfähigkeit des christlichen Glaubens ausprobieren, auch im eigenen Leben. Dieser Text ist, und das hätte ich da letzte Woche in der JVA am liebsten fett mit Edding auf das Poster geschrieben, im Gefängnis entstanden. Das wäre eine erste wichtige Notierung. Kunstpostkarten standen dem Schreiber nicht zur Verfügung. Und wenn ich dann auch hinzufüge, dass es das berüchtigte SS-Gefängnis in der Prinz-Albrecht-Straße in Berlin war, dann würde sogar ein Häftling im Hotel Staatlicher Hof, wie man den Knast in Hannover auch liebevoll ironisch nennt, dem Gedicht möglicherweise eine Chance geben. Im Juli 1943 hat Dietrich Bonhoeffer sich verlobt mit Maria von Wedemeyer und kurz danach wird er verhaftet, weil ihm unterstellt wurde, was sich auch später als richtig erwies, dass er Kontakte zur Widerstandsbewegung hatte und über seine internationalen Kirchenverbindungen mit ausländischen Regierungen Kontakt aufnehmen sollte, um Vereinbarungen für eine Zeit nach dem Sturz Hitlers auszuhandeln. Man konnte ihm nichts direkt nachweisen und daraus hat sich dann auch ein relativ langer Gefängnisaufenthalt ergeben. Von Berlin-Tegel ist er dann in diese berüchtigte Prinz-Albrecht-Straße verlegt worden, Februar 1945, dann ins KZ Buchenwald, später weiter nach Süden, nach Flossenbürg. Inzwischen war es April 1945, also einen Monat vor Kriegsende. Und am 9. April 1945 wird Bonhoeffer dann schließlich hingerichtet. Und ich deute das alles nur an, damit wir diesen Text im richtigen Zusammenhang lesen und auch deuten. Zu seiner letzten Jahreswende hat er seiner Verlobten einen kleinen Gruß aus dem Gefängnis geschickt. Dazu schrieb er, hier noch ein paar Verse, die mir in den letzten Tagen einfielen. Sie sind ein Weihnachtsgruß für dich und die Geschwister. Sei mit Eltern und Geschwister mit großer Dankbarkeit gegrüßt. Es umarmt dich, dein Dietrich. Dieser handschriftliche Brief ist das letzte theologische Dokument aus der Feder Dietrich Bonhoeffers. Und das angefügte Gedicht darin, das lautet wie folgt. Von guten Mächten treu und still umgeben, behütet und getröstet wunderbar, so will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr. Noch will das Alte unsere Herzen quälen, noch drückt uns böser Tage schwere Last. Ach Herr, gib unseren aufgeschreckten Seelen das Heil, für das du uns geschaffen hast. Und reichst du uns den schweren Kelch, den bittern, des Leids gefüllt bis an den höchsten Rand, so nehmen wir ihn dankbar, ohne Zittern, aus deiner guten und geliebten Hand. Doch willst du uns noch einmal Freude schenken an dieser Welt und ihrer Sonne Glanz, dann wollen wir des Vergangenen gedenken und dann gehört dir unser Leben ganz. Lass warm und hell die Kerzen heute flammen, die du in unsere Dunkelheit gebracht. Führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen. Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht. Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet, so lass uns hören jenen vollen Klang der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet, all deiner Kinder hohen Lobgesang. Von guten Mächten wunderbar geborgen erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Ihr habt das selber gehört, wie so eine Klammer umschließen der erste und der siebte Vers diesen spannungsvollen Weg. Von guten Mächten, so beginnt Vers 1 und dann auch wieder Vers 7. Und dazwischen ist von gequälten Herzen die Rede, von bösen Tagen, von aufgeschreckten Seelen, vom bitteren Kelch, der zu trinken ist. Dann auch die große Bitte, dass wir uns noch einmal wiedersehen mögen. Und trotz der Erschütterung, die in der Seele des Autors zu spüren ist, ist es kein Klagelied. Das Lied ist gänzlich unpathetisch, schlicht, ernst, einfach, eindringlich. Es lädt ein, die Geborgenheit, die dieser Mensch empfindet, mit ihm zu teilen. Von guten Mächten heißt es. Was sind das für gute Mächte? Das klingt ja erstmal so ziemlich anonym, nicht? Hitler hatte auch von der Vorsehung gesprochen, wenn er irgendwelche Schicksalsmächte beschwor. Sollte das gemeint sein? So in diesem Sinne, der Himmel, das Schicksal hat es gut mit mir gemeint. Naja, es weiß ja keiner, ob dieser Himmel, der es heute gut mit mir meint, morgen möglicherweise über mir zusammenbricht. Nein, diese guten Mächte müssen noch was ganz anderes sein, wenn man sie als Klammer für diesen spannungsvollen Weg begreifen will. Eine Beobachtung in diesem Zusammenhang: Bonhoeffer stellt bei diesen Mächten dazu immer sein Ich im Gefängnis mit dem Wir draußen in einen Zusammenhang. Beides gehört zu dieser einen Welt, über der wachend der Vater im Himmel steht. Man sieht noch was anderes. Aus diesem unbestimmten Reden von den Mächten wird ein ganz persönliches Reden mit Gott, ein Gebet. Schon in der zweiten Strophe lesen wir dann: Ach Herr, gib unseren aufgeschreckten Seelen. Und von da an ist jede Strophe eine Anrede an Gott. Es ist ein vertrautes Gebet und der Beter spricht zu einem Gott, von dem er sagen kann, dass er dessen Hände kennengelernt hat. Und das entspricht der gegenständlichen Art biblischer Redeweise. Das ist immer anschaulich, wenn die Bibel von Gottes Ohren spricht oder vom Herzen Gottes. Das will zeigen, hier ist eine Vertrauensbeziehung. Die ist gewachsen, die ist nicht vererbt. Bonhoeffer, dieser junge Mann aus großbürgerlichem, eigentlich kirchendistanzierten Hause, hat erst eine wissenschaftliche Karriere begonnen, ist dann Pastor geworden und hat erst später in einer persönlichen Hinwendung zu Gott gefunden, über den er vorher schon als Akademiker viel Kluges zu sagen wusste und sogar Bücher geschrieben hatte. Und von dieser Vertrauensbeziehung schimmert etwas durch in einem Brief an seine Verlobte. Da heißt es: Du, die Eltern, ihr alle, die Freunde und Schüler im Feld, ihr seid mir immer ganz gegenwärtig. Eure Gebete und guten Gedanken, Bibelworte, längst vergangene Gespräche, Musikstücke, Bücher bekommen Leben und Wirklichkeit wie nie zuvor. Es ist ein großes, unsichtbares Reich, in dem man lebt und an dessen Realität man keinen Zweifel hat. Wenn es im alten Kinderlied von den Engeln heißt: Zwei, die mich decken, zwei, die mich wecken. So ist diese Bewahrung am Abend und am Morgen durch gute, unsichtbare Mächte etwas, was wir Erwachsenen heute nicht weniger brauchen als die Kinder. Ihr hört das, hier gibt uns Bonhoeffer selber eine Spur, wie er das mit den guten Mächten verstanden wissen will. Es ist ein Engellied. Hier ist von den Schutzengeln die Rede und er weitet das zugleich in all die Bibelworte, die guten Erfahrungen, die Menschen, die Gedanken mit hinein und sagt: Es ist ein großes Reich, in dem ich leben darf. Und es sind die Spuren der guten Mächte, der Boten Gottes, die mich so geborgen sein lassen. Es geht also bei diesen guten Mächten nicht um eine anonyme Schicksalsgläubigkeit, sondern um den Glauben an Gott, dessen Hand man kennengelernt hat und der seine Boten durch die Welt schickt, um seine Kinder zu behüten. Von guten Mächten treu und still umgeben, behütet und getröstet wunderbar. Moment mal, der Mann sitzt doch im Gefängnis und die Zelle ist bewacht. Und er ist der Laune und der Willkür dieser Soldaten und dieser Wachmannschaft ausgesetzt, der Laune der Machthaber. Und doch sagt er: behütet und getröstet wunderbar. Er sieht also hinter diesen vordergründigen Machthabern die Boten Gottes, die guten Mächte, die ihn umgeben und schützen. Und dann kommt die Strophe, wo Bonhoeffer den Jahreswechsel avisiert und seiner Verlobten und zugleich der Kirche Jesu sagt: Wir müssen viel Ballast mitnehmen aus der Vergangenheit. Wir können jetzt nicht einfach den Rucksack abstellen und ganz von vorne beginnen. Es gibt viele Lasten, auch viel Böses, das uns anhängt und fortwirkt. Unsere Seelen sind aufgeschreckt, aufgescheucht, beunruhigt, verunsichert, weil wir noch so viel im Gepäck haben. Aber wir sind unterwegs zu einem Ziel, das Bonhoeffer hier so beschreibt. Ach Herr, gib unseren aufgeschreckten Seelen das Heil, für das du uns geschaffen hast. Liebe Wahlgemeinde, Gott hat uns geschaffen zum Heil. Und über jedem menschlichen Leben darf dieser Satz stehen. Du bist von Gott geschaffen zum Heil. Woher wissen wir das? Aus unserer Situation kann man es nicht ableiten. Und unsere Gefühle sagen uns das auch nicht. Wer Bonhoeffer ein bisschen näher kennt, weiß, dass dieser Mann sich immer wieder für ein intensives Bibelstudium eingesetzt hat, dass er immer wieder seinen Vikaren und der ganzen Kirche, der er dienen wollte, gesagt hat, Leute, wir müssen in der Bibel zu Hause sein. Wenn wir im Wort Gottes nicht zu Hause sind, dann hat unser Glaube kein Fundament und dann werden wir anfällig für Stimmung, für Verirrung gleichermaßen. Und dass wir von Gott zum Heil geschaffen sind, das wissen wir nicht aus uns selbst und das können wir nicht aus unserer Lebenssituation ableiten. Aber wir dürfen es glauben, weil Gott es uns in seinem Wort gesagt hat. Und nun kommt der Vers, von dem wir gemeinsam bekennen müssen, den möchte keiner von uns so gerne lesen oder singen. Und den möchte ich jetzt auch nicht vollmundig zitieren, als hätte ich das alles bereits unter meinen Füßen. Aber was ich erkenne, ist die biblisch reich gefüllte Denkwelt Bonhoeffers. Der schwere Kelch, der bittere, den ich trinke, gefüllt des Leids bis an den höchsten Rand. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke? Das fragt Jesus mal seine Jünger. Und wir kennen dieses Bild als Bibelleser, dass der Kelch ein Bild ist für die Lasten, für das Schwere, das Gott manch einem Menschen auferlegt. Und dieser Vers bringt es zum Ausdruck. Bonhoeffer hat es offensichtlich geschafft, seinen Protest dagegen aufzugeben. Bonhoeffer ist mit Gott, wie es so schön heißt, d'accord. Die Herzen stimmen überein. Bonhoeffer hat aufgehört, sich Gott gegenüber zu verweigern angesichts seiner Lebensgeschichte, die ihm auferlegt ist. Er sagt, auch dieser Kelch, wenn er denn kommt, dann kommt er immerhin aus deiner Hand. Und das ist die Erklärung für mich. Wir nehmen diesen Kelch, sagt er, mit Zittern zwar, aber wir nehmen ihn, weil wir wissen, wer ihn uns reicht, aus wessen Hand wir diesen Kelch nehmen. Dankbar ohne Zittern, lieber Bruder Bonhoeffer, ist das nicht zu viel verlangt? Hast du da nicht selber den Mund zu voll genommen? Einige von euch werden vielleicht dieses eindrucksvolle Gedicht von ihm kennen, Wer bin ich? Da schildert Bonhoeffer, was die Leute für einen Eindruck von ihm haben, seine Gefängniswärter, die anderen Gefangenen. Sie sagen, er träte aus seiner Zelle wie ein Gutsherr aus seinem Schloss. Noch andere, die überlebt haben, haben Bonhoeffer später geschildert als einen Menschen mit einem erstaunlichen Selbstbewusstsein, mit einer Gelassenheit, mit einer Ausstrahlung von Zuversicht, als hätten die Wächter vor ihm zu zittern und nicht er vor ihnen. Und dann schreibt er selber, wer bin ich? Bin ich wirklich der, den die Leute sehen? Bin ich nicht auch der, der nachts auf seiner Pritsche liegt, der nicht beten kann, der mit Gott ringt, der ohnmächtig ist und verzweifelt? Ja, der bin ich auch. Aber als Glaubender möchte Bonhoeffer aus dieser Erkenntnis leben. Ich nehme diesen Kelch dankbar ohne Zittern aus deiner guten und gerechten Hand. Es ist das, was die Bibel als Ergebnis beschreibt, dass ein Mensch einwilligt in den Weg Gottes mit ihm und für ihn. Und in dem Augenblick, wo wir so loslassen und uns der Führung Gottes überlassen können, und das ist ja im eigentlichen Sinne das, was wir Glauben nennen, dann beginnt gewissermaßen unsere Erlösung. In dem Augenblick, wenn wir unseren Protest aufgeben können, und sagen können, dein Wille geschehe. Aber solange wir das nicht können, solange wir mit Gott im Clinch sind und immer wieder darum kämpfen, wer im Fahrersitz unseres Lebens sitzt, solange wird uns viel von diesem tiefen Vertrauen, von der Geborgenheit verschlossen bleiben. Aber noch einmal, dankbar, ohne Zittern? Ich weiß nicht, ich frag euch, wer hält eigentlich diesen Kelch? Halte ich den Kelch oder hält Gott mich mit dem Kelch in seiner Hand, dass ich ihn trinken kann? Wir fahren fort. Doch willst du uns noch einmal Freude schenken an dieser Welt und ihrer Sonne Glanz, dann wollen wir des Vergangenen gedenken und dann gehört dir unser Leben ganz. Diese Verse hängen auch wieder ganz eng mit dem vorherigen zusammen. Sie geben noch einmal zu erkennen, dass es nicht um eine stumme, willenlose Schicksalsergebenheit geht, im Sinne der Rede vom Kismet, nicht lass es sein, du kannst doch nichts dagegen machen. Nimm es hin. Nein, wie gesagt, willenlos und stumpf, das ist nicht gemeint. Wir merken ja hier, dass Bonhoeffer sehr wohl die Sehnsucht hat, frei zu kommen, seine Verlobte wiederzusehen. Sie wollten heiraten, er will seine Familie nochmal in die Arme schließen. Das lebt doch in diesem Menschen, der ist nicht so abgeklärt, dass er den Tag des Todes herbeisehnt. Doch willst du uns noch einmal Freude schenken? Natürlich wartet er darauf. Aber jetzt kommt eine Notiz am Ende dieses Verses in der letzten Zeile. Und dann gehört dir unser Leben ganz. Dann ist Schluss mit diesen Halbheiten. Endlich. Das ist nach meinem Verständnis der Beweis dafür, dass hier jemand seine Vergangenheit verarbeitet hat. Wenn wir freikommen, wenn Gott mich aus dieser Krankheit herausholt, wenn ich noch einmal gesund werde, wenn Gott mir diese Krise zu überstehen hilft, wenn er mir hilft, dann, ja was dann? Was wird denn danach? Ich denke, viele Menschen spüren das, dass Krisen dann ihren Sinn bekommen, wenn sie bei uns etwas verändern. Unsere Einstellung, unser Verhalten Gott gegenüber, zur Ganzheit, zur Entschiedenheit führen können. Dann gehört dir unser Leben ganz. Ich gestehe, dass mich diese Zeilen ganz besonders berühren, weil ich glaube, dass das das Ziel Gottes ist, dass wir ihm ganz gehören. Und dass unsere Zerrissenheit, unsere Halbherzigkeiten, unsere Unentschiedenheit, dieses Hinken auf beiden Seiten, ein bisschen Glauben, ein bisschen Nicht-Glauben, ein bisschen Gott, ein bisschen Welt, und was weiß ich noch alles. Wir kennen ja unsere Halbheiten, unsere Zerrissenheit. Das kennen wir alle ganz gut. Wenn das endlich vorbei wäre, denke ich, dann wären wir ganz anders für den Glauben gestärkt. Und ich wünsche uns das. Und denen, die im Moment vielleicht in so Krisen stecken, nicht, dass sie diese Krisen so mit Gottes Hilfe überwinden und verarbeiten, dass sie dann ganz Gott gehören. Ich würde euch jetzt gern noch manches zur Deutung dieses Gedichts erzählen, zum Wert und zur Kraft der Fürbitte zum Beispiel, gibt es hier noch sehr Wertvolles zu entdecken. Aber nicht Bonhoeffer spricht dann auch davon, die Welt, die sich unsichtbar um uns weitet, da geht es genau um diesen Gedankenkreis, aber sprengt jetzt einfach den Rahmen des Impulses. Und heute soll es ja eher so um diese Krisenfestigkeit des Glaubens gehen, der unsere Väter und Mütter im Glauben seit Jahrhunderten trägt. Deshalb schlage ich jetzt zum Schluss vor, dass wir dieses Gedicht jetzt einfach noch einmal auf uns wirken lassen, indem wir es singen. Es ist ja auch vertont, dass in ihm mehr steckt als so ein kitschiger Spruch fürs Poesiealbum. Ich denke, das ist heute ein bisschen deutlich geworden. Amen.